unser Anfang, geschehe im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen zur Andacht am fünften Sonntag in der Passionszeit, der den Namen Judica trägt. Das stammt aus Psalm 43,1. Judica me, Deus et discerne causa meam degente non sancta. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk. Wir Menschen sind ja immer auf der Suche nach Gerechtigkeit, vor allen Dingen, wenn sie uns widerfahren soll. Und man kann eigentlich nichts Schlimmeres tun, als einen Menschen ungerecht behandeln. Und einer, der sich sehr, sehr ungerecht behandelt fühlte, begleitet uns heute Vormittag. Es ist sozusagen eine echte, eine authentische Hiobsbotschaft. Hören wir aus dem 19. Kapitel des Buchs Hiob, die Verse 19 bis 27.
Alle meine Getreuen verabscheuen mich, und die ich lieb hatte, haben sich gegen mich gewandt. Mein Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, und nur das nackte Leben brachte ich davon. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? Ach, dass meine Reden aufgeschrieben würden. Ach, dass sie aufgezeichnet würden als Inschrift mit einem eisernen Griffel und mit Blei für immer in einen Felsen gehauen. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er über dem Staub sich erheben. Nachdem meine Haut noch so zerschlagen ist, werde ich doch ohne mein Fleisch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.
Das war jetzt ein richtiger Ausbruch. Die ganze Geschichte, das ganze Leiden, das ganze Elend Hiobs, die platzt hier richtig aus unserem Predigttext. Schließlich ist ihm ja wirklich Schlimmes widerfahren. Wenn er zurückblickt, er war ein reicher Mann, er konnte leben in Saus und Braus und Fülle, er hatte, was er brauchte, er fühlte sich gesegnet, gesegnet von Gott an Leib, an Seele, an Wirklichkeit. Und dieser Mensch, dieser Hiob, war ein wirklich im Grunde und in der Tiefe seines Herzens frommer Mann. Er liebte Gott, er redete mit ihm, er dankte ihm für all das, was er ihm geschenkt hatte, so wie es manch anderer auch in seinem Leben getan hatte. Und es schien eigentlich nichts zu geben, was diese Liebe zu Gott hätte erschüttern können. Aber manchmal kommt's ganz schnell. Von einem Tag auf den anderen schaut die Welt ganz anders aus. Da ist nichts mehr, wie es war. Die Rinder und die Esel, die sind geraubt, die Schafe verbrannt, die Kamele geklaut, die Knechte umgebracht und die Familie unter einem eingestürzten Dach zu Tode gekommen. Und als wäre das alles nicht genug, kriegt auch Hiob selber noch eine schwere Krankheit, die ihn bis zur Unendlichkeit entstellt. Und da ist er nun, so ein Häufchen Elend, aus dem prächtigen, dem reichen, dem glücklichen, dem gottesfürchtigen Mann, ist ein Häufchen geworden, in dem zwar ein Herz schlägt, aber Leben war das doch nicht mehr. Und wenn ein Mensch so einen Schicksalsschlag oder so eine Fülle von Schicksalsschlägen erfährt, was passiert dann mit ihm? Freilich, er erwartet, wenn das Unglück zuschlägt, dann muss Gott mir doch helfen. Und er hat sicherlich gebetet und gebetet, Gott, hilf mir. Schließlich, ich halte doch treu an dir fest. Wie kann's da überhaupt sein, wenn ich mich so an dir, Gott, festhalte, dass du mich mit solchen grausamen Schlägen leben lässt? Ich weiß doch, den Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, denen geht's doch besser als den Ungläubigen. So wird sich Hiob gedacht haben. Und in all diesem Unglück kommen seine Freunde. Es tut ja gut, wenn einen ein Schicksalsschlag trifft, dass Freunde kommen. Und die sind zunächst sehr vorbildlich. Sie sind einfach da. Sie trösten durch ihre Anwesenheit. Sie halten aus mit Hiob, mit seinem Leiden, mit seinen Schmerzen. Solche Freunde, die wünscht man sich, wenn man in Zeiten der Not gerät. Scheinbar tun sie ja nichts. Sie trauern ja nicht mit. Sie versuchen nicht, Hiob aufzumuntern. Sie reden nicht, um ihn zu trösten. Aber allein durch ihre Anwesenheit, dass sie ausharren, das hilft Hiob. Sie zeigen sich auf diese Weise als liebevolle Freunde und Mitmenschen. Machen sie gut. Und am besten wäre es gewesen, wenn sie auch dabei geblieben wären. Schweigen, Dasein, aushalten. Aber nachdem Hiob den ersten Schock überwunden hat und zu reden anfängt, zu klagen und anzuklagen, dann fühlen sich diese Freunde bemüßigt, doch den Mund aufzumachen. Und was sie dabei sagen, das zeigt, wie sehr Hiobs Schicksal ihr Gottes- und auch Weltbild durcheinandergewirbelt hat. Denn sie kennen ihn ja gut, sie sind gut befreundet, sie wissen, das ist ein wirklich frommer Mann und er hatte doch selbst in der Vergangenheit immer von der Größe und der Gerechtigkeit Gottes geredet, die ihn gesegnet und so zu einem reichen Mann gemacht hat. Und das verstehen sie nicht. Dass Hiob plötzlich da liegt wie ein Häufchen Elend, alles ist weg, Gesundheit auch. Es gibt doch keinen Anlass, dass Gott ihn so schlägt. Und immer dann, wenn man in einer solchen Situation ins Grübeln und Nachdenken kommt und diese Gedanken dann auch ausformuliert, wird's schwierig. Die Freunde, sie suchen in der Anwesenheit Hiobs nach Antworten auf die Frage, warum? Die erste These, die sie sozusagen aufstellen und mit der sie Hiob konfrontieren, ist, Gott will dich prüfen. Naja, es ist ja nicht schwer, an die Güte und Liebe und Gerechtigkeit Gottes zu glauben, solange es mir gut geht. Und natürlich, ich muss ja auch wissen, dass nicht alles Gute, das mir widerfährt und das ich habe, auf meinen Verdienst zurückzuführen ist. Dankbarkeit gegenüber Gott, das ist doch auch ein wertvoller und wichtiger Aspekt unseres Glaubens, damals wie heute. Und so kommt bei den Freunden der Verdacht auf oder die Frage, war denn Hiob nur deswegen so ein frommer, gottesfürchtiger Mann, weil es ihm gut ging, weil er sich von Gott beschenkt gefühlt hat? Was ist denn jetzt in der Not mit seinem Glauben? Hält er durch oder bricht er zusammen? Da fühlen sie ihm so auf den Zahn. Und nein, nein, Hiob hält stand. Aber er redet. Er klagt an. Es ist ganz verständlich. Er wünscht sich das Ende seiner Leiden. Um jeden Preis und wenn der Preis sogar der Tod ist. Aber seine Beziehung zu Gott, sein Gottvertrauen, das stellt er trotzdem nicht in Frage. Er wendet sich nach wie vor an Gott, damit der ihm hilft. Und wenn das also eine Prüfung gewesen sein sollte, dann, lieber Gott, wäre es jetzt gut, wenn du mal aufhörst damit. Na gut, diese Prüfung hat Hiob bestanden, aber sein Leiden nimmt kein Ende. Und so gehen seine Freunde dann der zweiten Frage nach. Ist er vielleicht ein überheblicher Mensch? Na klar, Hiob ging es vorher gut. Und all seinen Wohlstand, sein ganzes Glück, Das führte er auf Gott zurück. Und ob sie es hören wollten oder nicht, er erzählte allen Menschen davon. Er war sozusagen missionarisch unterwegs und erfüllt von Gottes grenzenloser Gerechtigkeit und Güte. Er war ein Mensch, der auf alles eine Antwort wusste, und diese Antwort lautete fast immer: Das kommt von Gott. Aber auch ein Hiob ist nur ein Mensch. Was bildet er sich ein, das Wesen Gottes zu kennen, fragten sich seine Freunde. Ist es vielleicht da gerade gut, diesen überheblich frommen Hiob mal von seinem Sockel zu stoßen und ihn in der Wirklichkeit aufwachen zu lassen? Ist ja manchmal der einzige Weg, wenn jemand überheblich ist, dass man ihm den Sockel unter den Füßen wegzieht. War sein Schicksal also der einzige Weg, um Hiob zu zeigen, dass er anmaßend war, anmaßend, Gott genauer zu kennen als andere? Naja, logisch wär's gewesen, denn auch den Freunden war damals klar, Gott ist groß, aber er ist auch unfassbar in jeder Hinsicht. Und wirklich verstehen, sein ganzes Wesen verstehen, das gelingt keinem Menschen auf Erden. Aber auch das greift bei Hiob nicht. Er tickt anders. Es ist ihm bewusst, im Guten wie im Schlechten, wie viel größer Gott ist als er selbst. Und er weiß, dass das, was er von der Welt weiß, auch nur ein Bruchteil dessen ist, was tatsächlich die Welt darstellt. Und wie soll er dann Gott in seiner vollen Größe begreifen können? Nein, das war's nicht. Überheblich war Hiob nicht. Und deswegen kommen er und seine Freunde dann auch tatsächlich dazu zu sagen, das Leiden, das eröffnet dem Hiob keine neue Perspektive, keine neue, tiefere Erkenntnis. Es ist nicht Überheblichkeit, um die es da geht. Nein, so kann man es auch nicht erklären. Und sie sinnieren weiter. Ist Leiden eine Strafe Gottes? Darüber denken sie nach. Aber kann das denn sein? Nein. Der Hiob war doch ein guter, ein frommer, ein liebenswerter Mensch. Wieso sollte Gott einen Grund haben, Hiob zu bestrafen? Und die Freunde, sie wissen es. Hiob ist das Idealbild eines glaubenden Menschen. Fromm, rechtschaffen, gottesfürchtig und er meidet das Böse, so heißt es im ersten Kapitel des Hiob-Buchs. Und es sind nicht etwa Menschen, die Hiob so darstellen und charakterisieren. Es ist Gott selbst, der über Hiob genau dieses redet. Aber, so zumindest überlegen die Freunde, überall wo Licht ist, muss auch Schatten sein. Was ist faul an diesem Hiob? Schließlich zeigt doch sein jetziges Leiden, dass etwas mit ihm nicht stimmen muss. Vielleicht oder ganz bestimmt hat Hiob, der nach außen so ein sauber Mann ist, ganz im Geheimen ein furchtbares Verbrechen begangen. Kein Mensch weiß davon, aber Gott eben doch. Und nun straft er ihn ganz, wie es ein Verbrecher verdient hat. Diese Denke war damals üblich. Und sie ist es auch heute noch zuweilen. Wem es schlecht geht, der hat schon was angestellt, dass Gott ihn so straft. Und diese Denkweise, die ist auch dem Hiob nicht fremd. Er selbst braucht gar nicht die Freunde, die ihm da irgendwas unterstellen. Er selbst zermartert sich das Hirn. Was könnte ich falsch gemacht haben? Was könnte ich angestellt haben, von dem ich gar nicht weiß, dass ich es getan habe? Oder vielleicht habe ich etwas getan und hab's verdrängt und erinnere mich nur nicht mehr dran. Was habe ich gemacht, dass ich Gott so gegen mich aufgebracht habe? Und er zerbricht sich den Kopf, aber er findet nichts. Und doch meint er, dass das ganze Leiden auch seine Schuld sei. Er kann niemand anderen für sein Schicksal verantwortlich machen. Er kann nur in sich selber suchen. Und verzweifelt, weil er nichts findet. Und das erschwert seine Situation noch. Also nicht nur dieses schlimme, gepeinigte Leben, sondern auch die Unwissenheit drüber, wieso das Ganze passiert. Aber es geht tatsächlich so nicht auf. Leiden als Strafe Gottes, zumindest bei Hiob, klappt das nicht. Und so scheitert auch dieser Versuch, eine Begründung für Hiobs Leiden zu finden. Die Freunde scheitern mit ihren Trost- und Erklärungsversuchen und Hiob selber auch. Nicht mal ansatzweise ist es ihnen allen gelungen, eine Antwort auf die immerwährende Frage nach dem Warum zu finden. Und so ist es, dass das eigentlich als Trost und Hilfe gedachte Gespräch zwischen Hiob und seinen Freunden es für Hiob nur noch schlimmer macht. Das zeigt seine Klage am Beginn unseres Textes heute. Erbarmt euch über mich, erbarmt euch, ihr meine Freunde, denn die Hand Gottes hat mich getroffen. Warum verfolgt ihr mich wie Gott und könnt nicht satt werden von meinem Fleisch? So langsam dämmert's ihm. Es ist ja bei Hiob wirklich ganz anders. In den Psalmen, in den Klagepsalmen ist es oftmals der Fall, dass Gott als die Instanz angefleht wird, die vor anderen böswilligen Menschen schützen soll. Aber das greift bei Hiob nicht. Es sind nicht andere Menschen, die ihm alles weggenommen haben. Er findet auch in sich selbst keinen Grund dafür. Es kann also nur Gott sein. Und daran verzweifelt er. Der Gott, von dem er über all die Jahre seines Lebens vorher immer nur Gutes erfahren hat, der ist jetzt plötzlich für das Übel, für das Leid verantwortlich, das ihn so hart getroffen hat. Und er stellt sich die Frage, ist aus dem Freund, der Gott für mich war, mein Feind geworden? Ist derjenige, an dem man sich als Mensch in allergrößter Not immer noch wenden kann, ein anderer geworden, der seine Lust am Leiden der Menschen hat? Diese Frage bringt Hiob zusätzlich zum Verzweifeln. Und all die Trostversuche und Gespräche mit seinen Freunden, sie helfen auch nicht, sie verschlimmern nur den Zustand seiner Seele. Und wenn man meint, es könnte nicht mehr schlimmer werden, wird es in der Regel oftmals noch schlimmer. Das hat Hiob erlebt. Aber dann, nach der Erkenntnis, das Leiden kommt von Gott, das Leiden lässt Gott zu, erinnert er sich an sein Urvertrauen. Und so erstaunlich es klingt aus dem Mund eines Mannes, der gerade erst sich von Gott verfolgt und misshandelt fühlt und das auch angeklagt hatte, sich am Ende ganz unten also wieder sogar vertrauensvoll an Gott wendet. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. So steht es im 43. Psalm. Der letzte, der allerletzte Anker, selbst als er sich von Gott bestraft und verlassen fühlte, wendet er sich an ihn in allem Leiden und durch alles Leiden hindurch und auch mit der Aussicht auf noch weiteres Leiden bis an die Schwelle des Todes. Hiob vertraut. Und der Halt für ihn ist das Wissen drum, dass es einen Gott gibt, der ihn aus all dem befreien wird. Und dann will er eben diese tiefe Erkenntnis aus der tiefsten Tiefe auch festgehalten wissen. Er möchte, dass mit eisernem Griffel und mit Blei für immer diese seine Erkenntnis in Felsen gehauen wird. Und mit dieser Erkenntnis, Gott ist trotzdem da, beginnt sich seine Seele zu erholen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben, so heißt's in unserem Predigttext. Wenn Sie mal Zeit haben, hören Sie sich die wunderbare Sopranarie aus Händels Messias an, die in der original englischen Version »I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth.« Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hören Sie sich diese Arie an. Sie geht zu Herzen, und selbst in der größten Traurigkeit scheint durch die Musik Händels und durch die Worte Hiobs ein Stückchen Himmel, ein Stück Licht in alle Dunkelheiten des Lebens. In Händels Messias bezieht sich der Text dieser Arie, das Zitat aus unserem Predigttext, auf Jesus, auf den Erlöser. Es ist ein österlicher Gesang, mit großem Vertrauen auf das Leben und Vertrauen in die Auferstehung Jesu und auch in die Auferstehung von uns Menschen. Für Hiob gab es tatsächlich eine Auferstehung in seinem Leben. Die Leiden hat sein Erlöser beendet, Menschen, die ihn lieben, hat er wieder gefunden und auch der vorherige Reichtum wurde um ein Vielfaches wiederhergestellt. Wir hören's auch. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir hören es und wir wissen, dass unser Herr Jesus Christus unser Erlöser ist, der gelitten hat wie Hiob und am dritten Tage auferstanden ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte aus dem Staube sich erheben wird. Wir wissen, dass Christus wiederkommen wird am Ende der Zeiten. Und wir wissen, dass es nicht beim Leiden und beim Tod bleiben wird. Wir wissen es, denn unser Erlöser lebt. Bis dahin bleibt noch einiges. Hiob, der hat keine Antwort auf die Frage nach dem Warum gefunden. Warum hat Gott mir das geschickt? Und die Frage nach dem Warum, die können wir in vielen Fällen auch nicht beantworten. Da geht's uns wie Hiob. Aber wir finden eine Antwort auf die Frage, wohin? Nämlich in das Leben, in dem das Leiden dann keinen Platz mehr hat. Das Österliche, das Leben der Auferstehung. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne dich. Er lasse dein Leben gedeihen. Er lasse deine Hoffnung erblühen. Er lasse deine Früchte reifen. Der Herr behüte dich. Er umarme dich in deiner Angst. Er stelle sich vor dich in deiner Not. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Wie ein zärtlicher Blick erwärmt, so überwinde er bei dir, was erstarrt ist. Er sei dir gnädig, wenn die Schuld dich drückt, dann lasse er dich aufatmen und mache dich frei. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er sehe dein Leid, er tröste und heile dich. Er schenke dir das Wohl des Leibes und das Heil deiner Seele durch Jesus Christus. Er gebe dir Frieden. Amen.